Deutschlandfunk Kultur Interview.
Auf Schloss Elmau im Allgäu ist G7-Treffen und vor gar nicht allzu langer Zeit hätte man ziemlich sicher sagen können, G7 plus Greta. Ja, oder? Ich meine, Greta war auf allen großen Konferenzen dabei in Sachen Klima. Jetzt wird sie gerade abgelöst von Volodymyr Zelensky und den großen Themen Rüstung und Energiesicherheit. Zelensky hatte am Freitag noch das britische Glastonbury Festival eröffnet. Greta war auch da, musste aber warten, bis Zelensky fertig war. Und heute nun soll der ukrainische Präsident per Video auch vor den G7 reden. Zuhören werden ihm dabei nicht nur die großen Sieben, sondern auch einige Schwellenländer. Die Regierungschefs von Argentinien und Indien sind dabei, von Südafrika, Senegal und Indonesien, die sich alle noch nicht beteiligen an Sanktionen gegen Russland. Der Gipfel soll das ändern. Wie das gehen soll, das kann mir ja vielleicht Axel Berger verraten. Er ist Vizedirektor des Deutschen Instituts für Entwicklung und Nachhaltigkeit. Herr Berger, guten Morgen.
Schön, Herr Karkowski.
Wie ist denn das Wetter im Allgäu? Ich darf das fragen. Wir machen Föhnturm. Wie ist Ihre Aussicht?
Ja, wir haben schönstes Gipfelwetter hier. Keine Wolken trüben sozusagen die Aussicht. Wir müssen aber schauen, ob das für die Diskussion hier in Elmau auch so gilt. Also wir werden abwarten müssen.
Also, als was genau kommen denn heute die Präsidenten von Indien, Indonesien, Argentinien, Senegal und Südafrika zum G7-Gipfel? Kommen die als selbstbewusste Staatenlenker, die sich gewünschte Kooperation gut bezahlen lassen wollen?
Also erstens mal muss man, glaube ich, erstmal festhalten, dass es ein sehr wichtiges Signal ist, der deutschen G7-Präsidentschaft diese Länder einzuladen. Da haben wir ganz wichtige demokratische Schwellenländer aus der G20. Indonesien hat aktuell den G20-Vorsitz. Indien wird diesen nächstes Jahr übernehmen, Südafrika und Argentinien sind auch wichtige Länder. Und dann haben wir eben mit Senegal noch die Präsidentschaft der Afrikanischen Union dabei. Und ganz wichtiges Signal da Richtung afrikanischen Kontinents. Und ja, ich würde sagen, da kommen fünf sehr selbstbewusste Länder hier nach Elmau, nach Bayern, um mit den G7 zu diskutieren. Und wir müssen sehen, was man tatsächlich mit diesen Ländern bewegen kann. Ich würde davor warnen, die Diskussion einfach nur aus einer rein geopolitischen Brille zu sehen und die Thematik, die mit diesen Ländern diskutiert wird, eben auf das Thema Sanktionen von Russland zu verengen.
Warum würden Sie davor warnen? Ist das nicht gerade das allerwichtigste Thema?
Das ist ein sehr, sehr wichtiges Thema natürlich für die G7, aber wir müssen auch zur Kenntnis nehmen, dass dieser Krieg, die Sanktionierung Russlands so wichtig ist, nicht für alle Länder dieser Welt und insbesondere natürlich nicht für diese wichtigen Schwellenländer, die da heute nach Elmau kommen, höchste Priorität hat. Und wir müssen eben auch sehen, dass wir mit diesen Ländern in Dialoge treten, die zu konkreten Lösungen führen für andere Probleme, die aktuell auf der Agenda stehen. Hier wird sehr stark über Nahrungsmittelsicherheit diskutiert. Mit diesen Ländern muss aber auch ganz konkret über die Klimakrise diskutiert werden. Und da müssen wir sehen, dass wir mit diesen Ländern konkret Partnerschaften auf den Weg bringen, die diesen Ländern helfen, den Weg zu finden in eine dekarbonisierte Wirtschaftsform, die dann auch noch sozialverträglich ist. Immer da, diese Themen dürfen wir nicht vergessen.
Aber hat das nicht alles auch mit dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine zu tun? Die Nahrungsmittelsicherheit zum Beispiel. Russland lässt keine Weizenexporte, keine Maisexporte aus der Ukraine zu, was ja dann auch den Preis von Getreide am Weltmarkt verschärft. Die afrikanischen Länder können es sich zum Teil nicht leisten. Die Klimakatastrophe wird verschärft dadurch, dass jetzt statt erneuerbare Energien zu suchen, muss jetzt erstmal die Lücke gestopft werden durch das Kappen des russischen Gases, was nicht mehr nach Europa kommt. Und natürlich auch das Ölembargo. Das hängt ja auch alles miteinander zusammen. Und dazu kommt ja dann auch noch die Präsidentin der Europäischen Kommission, die gerade diese Länder daran erinnert, hallo, ihr seid große, wichtige Demokratien. Teilen wir die gleichen demokratischen Werte oder nicht?
Ja, Sie machen da ein ganz wichtiges und sehr komplexes Bild auf. Und das ist genau der Zwiespalt, vor dem die G7 steht. Wir müssen die aktuellen Probleme angehen. Natürlich müssen wir schauen, wie wir den russischen Angriffskrieg eindämmen, beenden können, welche Rolle da Sanktionen spielen können. Der Westen hat da wahrscheinlich schon fast sein gesamtes Arsenal ausgereizt. Das Thema Gas steht da natürlich noch irgendwo auf dem auf der Agenda. Wir diskutieren über Sanktionen von Gold. Soweit sind wir schon gekommen. Wie viel das bringt, muss man sehen. Aber dann haben wir eben noch ganz viele akute Krisen im Nahrungsmittelbereich und so weiter und so fort. Aber der Punkt ist, den ich machen will, wir dürfen die langfristige Krise nicht oder die Krisen nicht vergessen. Denn die Krise, die wir jetzt haben oder die Problematik, in der wir jetzt stecken, ist einfach eine verfehlte Nachhaltigkeitspolitik der letzten 10 Jahre. Hätten wir den Wandel hin zu den erneuerbaren Energien schon früher geschafft, zu dezentralisierten erneuerbaren Energien, dann hätten wir die Problematik jetzt mit dem Öl und dem Gas nicht. Hätten wir geschafft, in Entwicklungsländern die Nahrungsmittelproduktion stärker zu verankern, dann würden wir jetzt auch eine ganz andere Diskussionsgrundlage haben. Also mein Punkt ist einfach, wir müssen mit diesen Ländern auch über die großen langfristigen Nachhaltigkeitsthemen in ein Gespräch kommen und dort zu konkreten Lösungen kommen.
Und Sie kennen den Spruch mit hätte, den ich mir jetzt verkneife. Schauen wir nach vorne. Im November lädt Indonesien, Sie haben es erwähnt, zum G20-Gipfel nach Bali. Und anders als bei den G7, da gab es ja mal die G8, als dann Russland die Krim besetzt hat, sind sie da wieder rausgeflogen. Aber bei den G20 ist Russland dabei. Und es gibt Stimmen, die sagen, nee, das geht nicht. Wir wollen auf gar keinen Fall ein direktes Treffen mit Wladimir Putin. Da gab es Stimmen von Biden, von Scholz, von anderen. Und hat aber gerade EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen gesagt, ach, sie möchte die G20 sich nicht kaputt machen lassen. Das klang so, als hätte sie Putin gerne beim G20-Gipfeltreffen dabei. Wie sehen Sie das?
Ja, also erstmal muss man festhalten, die G7 ist zwar dieses Jahr so ungefähr das einzige handlungsfähige Format. Sie ist notwendig, aber sie ist nicht ausreichend. Also wir brauchen die Diskussion in der G20, ein Format, was natürlich sehr, sehr viele andere wichtige Länder noch mit an den Tisch bringt. Und ich bin dabei bei der Kommissionspräsidentin. Wir dürfen uns doch die Agenda, die wir diskutieren, nicht von Russland diktieren lassen. Es ist illusorisch, Russland auszuladen. Und von daher finde ich es richtig, Putin am Tisch zu konfrontieren und ihn nicht zu ignorieren, also nicht dorthin zu fahren und sich nicht der Diskussion zu stellen und alle Möglichkeiten auszureizen, eben über die großen Nachhaltigkeitsthemen weiter zu diskutieren, weiter im Gespräch zu bleiben. Ich finde, das ist ein schwieriger Balanceakt, aber ich finde, wir können uns die Formate und die Diskussion, die wir haben, nicht von Putin diktieren lassen.
Vor dem zweiten Tag des G7-Gipfels in Elmau, Axel Berger, er ist Vizedirektor des German Institute of Development and Sustainability im Deutschlandfunk Kultur. Herr Berger, herzlichen Dank.
Ich danke Ihnen.